Ja, ich darf uns auch erstmal noch alle ganz herzlich grüßen. Ich freue mich über jeden, der da ist, auch Karl und Marita, dass wir uns wenigstens einmal im Jahr sehen. Es ist schön, dass ihr da seid und auch jeder Gast und jeder Freund. Auch die am Telefon zuhören, freue mich sehr. Ja, Thema, das Licht leuchtet in der Finsternis. Wenn ich in den Keller runtergehe, dann haben wir bei uns im Haus so ein weißes Kästchen an der Seite, das nennt sich Lichtschalter. Da muss ich nur drauf drücken und dann geschieht es wie durch ein Wunder, dass es im Keller hell wird. Und dann gehe ich in den Keller runter, es hat ja seinen Sinn, warum ich das Licht anmache. Ich suche etwas und finde es dann auch, weil ich was sehe. Wenn ich dann wieder hochkomme, dann drücke ich wieder auf diesen sogenannten Lichtschalter und das Licht geht aus. Und das elektrische Licht ist ja in unseren Tagen selbstverständlich. Ich glaube, wir denken gar nicht mehr drüber nach, auch wenn wir jetzt hier sitzen, ist es hell. Es wird draußen dunkel. Früher musste man eben dann eine Kerze anzünden oder eine Öllampe oder Petroleumlampen oder irgendetwas. Aber das war natürlich ein sehr diffuses Licht. Im Gegensatz zu dem elektrischen Licht ist es ja nicht zu vergleichen gewesen. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Egal, wo wir hinkommen, wir drücken auf den Lichtschalter und das Licht geht an. Beim Auto, egal wo es eben dann auch eingesetzt wird. Und wir merken eigentlich immer erst dann, dass es problematisch wird, wenn es nicht mehr funktioniert. Wenn es keinen Strom mehr gibt, wenn die Glühbirne durchbrennt oder wenn eben ein Defekt ist in den Leitungen. Und dann braucht man dringend was. Man geht in den Keller, fummelt dann vielleicht mit einer Kerze rum oder einer Taschenlampe und merkt eigentlich, wie das Mühe macht. Wie das Mühe macht, dann eben das zu finden, was man finden möchte. Ich gehe manchmal vom Büro heim und dann ist es eben gerade jetzt auch in der Jahreszeit dunkel und es gibt Nächte, da ist es stockfinster. Und dann gehe ich einen Feldweg entlang, da gibt es kein Restlicht, keine Straßenlaternen. Und es ist manchmal so dunkel, dass ich selbst die Hand vor Augen nicht mehr erkenne, auch den Weg nicht erkenne, dann links davon ist eine Hecke, ich sehe keine Schattierung und es ist faszinierend, mal durch einen stockfinsteren Raum zu gehen, ohne zu sehen, wo man hingeht. Das Einzige, was ich sehe, ist die Laterne, die ca. 300-400 Meter weiter vorne steht und dieser Weg ist schnurgerade. Und nur weil ich das weiß und auf diese Laterne zugehe, weiß ich eben, dass ich da ankomme, dass nichts passiert. Würde was auf dem Weg liegen, ich würde es nicht sehen. Also es gibt solche Nächte, die sind stockfinster. Und jetzt stellt euch mal vor, es wäre immer so. Immer stockfinster. Ich glaube, wir können da an den Jona denken, der im Bauch des Fisches kein Restlicht hatte und auch keine Lichtquelle. Ein Ort, wo man sich die stockfinstere Dunkelheit am besten vorstellen kann. Orientierung ist nicht möglich. Man müsste sich nur durch Tasten und durch Fühlen vorwärts bewegen wie ein Blinder. Aber ich glaube, selbst blinde Menschen haben noch ein gewisses Restlichtempfinden. Also, dass sie auch noch ganz vage hell und dunkel unterscheiden können. Ja, und wir sehen schon an diesen ganz einfachen Beispielen, merken wir, wie wir auf Licht angewiesen sind. Licht ist lebensnotwendig. Ohne Licht wäre kein Leben möglich. Licht leuchtet in der Finsternis. Und natürlich scheint am Tag die Sonne und in der Nacht der Mond. Und bei Vollmond ist es, wenn man mal rausgeht und es nicht bewölkt ist, doch relativ hell. Also da findet man sich selbst in der Nacht ganz gut zurecht. Auch unsere Empfindung, unser Gefühl verbindet sich mit Licht und Finsternis. Bei Licht fühlen wir uns angenehm. Es ist uns einfach wohl angenehm in der Nacht, eher bedrückend, beklemmend. Angst macht sich breit in der Dunkelheit. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich das Wesen des Lichtes? Ja, wir können das auf verschiedene Ebenen erklären. Das Wesen des Lichtes ist für unseren begrenzten Verstand eigentlich unerforschlich. Wir können da in der Regel nur an der Oberfläche herumstochern. Natürlich hat die Wissenschaft es weit gebracht. Es gibt Erforschungen der physikalischen Lichtgesetze, der Strahlen, der Zusammenhänge. Und dann kann man es natürlich definieren. Licht ist der sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums. Die meisten Menschen können Wellenlängen zwischen ca. 400 Nanometer und 780 Nanometer mit dem Auge wahrnehmen. Die wichtigste natürliche Strahlenquelle für Licht ist die Sonne. Links davon und rechts davon geht es dann ins ultraviolette Licht oder in den Infrarotbereich. Den können wir aber mit unserem Auge dann so nicht mehr wahrnehmen. Einfach mal physikalisch definiert. Aber ist deswegen das Licht bereits erforscht, wenn wir es physikalisch erklären können? Was ist Licht wirklich? Was ist das Wesen des Lichtes? Und da merkt die Wissenschaft sofort, dass sie an die Grenzen kommen. Da hinein, was das Wesen und die Wirklichkeit des Lichtes ist, da hinein kann die Wissenschaft nicht schauen. Da kommt sie an eine Grenze, da liegt eine dunkle Decke auf den Augen der Wissenschaft. Und daher, wenn es über das grundsätzliche Wesen des Lichtes geht, dann kann nur eine Antwort außerhalb des für Menschen Erforschbaren gefunden werden. Eine Antwort, die wir als Menschen eben nicht selbst erforschen können, auch nicht in den Tiefen des Universums, in dem der Mensch ja immer Antworten zu finden hofft. Und ich muss manchmal staunen, wenn wieder etwas nicht Erklärbares gefunden wird oder entdeckt wird im Universum, wie dann die Nachrichten sich überschlagen, wie die Hoffnung nach oben schnellt und was man jetzt alles plötzlich entdeckt hat. Solche Sensationsnachrichten werden dann immer gleich so tituliert, dass man das Geheimnis des Lebens entdeckt hat oder sonst irgendeinen Planeten entdeckt hat, auf dem eben auch Leben möglich ist. Aber genauso schnell wie diese Informationen eben aufflammen, sind sie wieder weg. Und im Grunde genommen hat man nicht wirklich was entdeckt. Warum? Ganz einfach, weil der Mensch das Geheimnis des Lichtes und des Lebens nicht aus dem Geschaffenen erkennen kann, sondern nur erkennen kann, wenn es den Schöpfer kennenlernt. Eben denjenigen, der das Leben, der das Licht gibt. Ja, und so kann die Wissenschaft das Geschaffene zwar beobachten, aber darin eben nach Römer 1 Gottes unsichtbares Wesen erkennen, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, aber letztlich nicht erklären. Sie kann es wahrnehmen, sie kann es studieren, sie kann die Zusammenhänge erfassen, aber letztendlich nicht grundsätzlich erklären. Wenn es also um das grundsätzliche Wesen des Lichtes geht, dann belehrt uns einzig und allein die Heilige Schrift darüber. Und uns wiederum Licht gibt, also die Schrift gibt uns Licht, das Wesen des Lichtes zu erkennen. Und da heißt es ganz schlicht und einfach in 1. Johannes 1, Vers 5, aus dem 1. Johannesbrief 1, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm, nämlich von Jesus Christus, gehört haben und euch verkündigen, nämlich, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Ein Satz, und damit ist die Quelle und der Ursprung des Lichtes klar bezeugt. Er, Gott, ist Licht und das Licht geht von ihm aus. Und damit wird auch das Wesen, die Eigenschaft des Lichtes und seine Beschaffenheit von ihm aus definiert und bestimmt. Es ist zum einen sein Wesen und er selbst wohnt in einem unzugänglichen Licht. Das lesen wir in 1. Timotheus 6, 16. Da hinein hat noch nie ein Mensch hineingeschaut. Und da hinein wird auch nie ein Mensch aus Fleisch und Blut hineinschauen können. Würde die Wissenschaft diese Wahrheit anerkennen, dann wäre sie viel weiter in ihrer Erkenntnis. Und zum anderen ist Licht eine Wirkung seines allmächtigen Schöpfungswortes. In 1. Mose 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang schuf Gott, also Mehrzahl, der Vater und der Sohn, die Himmel und die Erde. Und wir dürfen davon ausgehen, dass diese Schöpfung, diese erste Schöpfung, eine lichtdurchflutete Welt war, ohne Finsternis. Licht bringt ja in seiner Ausstrahlung eine lichte Schöpfung hervor. Das bestätigt auch das, was der Ulrich gelesen hat aus Johannes 1, diesen Prolog von dem Johannes. Im Anfang war das Wort, nämlich Jesus Christus, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Hier, denke ich, beschreibt die Bibel, wie der Vater und der Sohn in harmonischer Lichtsgemeinschaft schöpferisch tätig wurden und alles, was geworden ist, aus sich heraus ins Sichtbare gestellt haben. Sichtbar gesehen werden kann nur das, was durch Licht leuchtet oder bescheint wird. Wir haben gelesen, das Wort, nämlich Jesus Christus, war Gott. Und damit ist die göttliche Wesenheit gemeint. Somit ist auch der Sohn Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Also beide sind schöpferisch tätig geworden. Gott ist Licht und somit sein Sohn auch. Er sagt ja, ich und der Vater sind eins. Und da habe ich dazu geschrieben, lichtsgleich. Sie sind vom Wesen her gleich. Also nicht ein und dieselbe Person, sondern im Wesen lichtsgleich. Und dann heißt es ja weiter, in ihm, nämlich dem Wort, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und hier haben wir Licht, Leben, Licht, Leben. Diese beiden Begriffe, genau, die untrennbar miteinander verbunden sind. Sie bilden eine Einheit, in der das Leben die Kraft und die Substanz beschreibt und das Licht eben die Erscheinungsform ist. Das, was man nach außen hin sieht, die Ausstrahlung. Licht als Ausdruck des Lebens, könnte man sagen. Oder Licht fließt und sprudelt förmlich aus dem Leben heraus. Diese Ausstrahlung können wir durchaus mit dem Wort Herrlichkeit beschreiben. Herrlichkeit immer auch ein Ausdruck seines Lichtes. Und jetzt könnte man natürlich fragen, wenn Gott die Quelle des Lebens und des Lichtes ist, hat sich dann etwas geändert, wenn wir in Jesaja 45, Vers 7 Folgendes lesen. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden oder Heil wirkt und Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der alles bewirkt. Hat Gott zwei Gesichter oder hat es sich geändert? Hier lesen wir von Licht und Finsternis und beides bildet oder schafft der Herr. Da habe ich einen Vers gefunden bei Jakobus, der uns eine Antwort gibt. Jakobus 1, Vers 17. Da heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und wir kennen das, ein Schatten, der entsteht oder auch wieder verschwindet, zum Beispiel beim Wechsel der Gestirne, ja, je nach Stellung Sonne, Mond und Erde, findet ein Schattenwurf statt. Und bei einer Sonnenfinsternis zum Beispiel könnte man meinen, der Sonne geht das Licht aus. In Wirklichkeit ist es natürlich nur der Schatten des Mondes, der über die Erde wandert. Bei dem Vater der Lichter aber gibt es keinen derartigen Wechsel, noch irgendeine Veränderung. Er ist Licht, er bleibt Licht und er ändert sich nie. Und deswegen kann auch der einzig aus dem Lichtsvater gezeugte Sohn von sich behaupten, in Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht des Kosmos. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das Gleiche nochmal, Johannes 12, 46. Ich bin als Licht ist er in diese Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Mir passt aber dann die Stelle aus Jesaja 45, 7 zum Wesen Gottes, der absolut Licht ist. Ich möchte einen Versuch, eine Antwort geben. Ich habe dazu vier Punkte. Der erste Punkt wäre, der Zusammenhang von Jesaja 45 muss beachtet werden. Es ist ja übrigens ein Grundprinzip beim Lesen der Heiligen Schrift, dass wir den Kontext beachten und nicht Verse aus dem Zusammenhang reißen. Es gibt die Aussage in Jesaja 44, dass es nur einen Gott gibt. Und dann lesen wir im Psalm 53, dass es keinen Gott gibt. Zwei Bibelstellen, die aus dem Wahrheitswort kommen, sind also beide wahr, aber widersprechen sich. Reißt man sie aus dem Zusammenhang, entsteht dieser Widerspruch. Im Psalm 53 steht noch vor dieser Aussage, es gibt keinen Gott, folgender Satz. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Reißt man daher Jesaja 45,7, dass Gott Finsternis schafft. Er ist ja Licht, nur Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Reißt man das also aus dem Zusammenhang und setzt die Aussage absolut, dann würde man Gott in zwei sich bekämpfende Mächte spalten, Licht und Finsternis. Als wäre Licht und Finsternis in einer Person eine gespaltene Persönlichkeit. Und letztlich würde man bei Gott nie wissen, wie man dran wäre. Würde man jetzt der Lichtsgestalt begegnen oder der Finsternisgestalt? Nein, das Zeugnis der Schrift ist eindeutig, Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Eine andere Erklärung wäre die, dass man versucht, den Gott des Alten Testaments abzuschneiden von dem Gott des Neuen Testaments. Man macht einfach zwei unterschiedliche Götter aus dieser Erklärung. Und auch das verneint die Bibel mit vielen Schriftstellen. Eine davon, Galater 2,20, 1. Timotheus 2,7, da heißt es, Gott ist einer. Er ist nicht zwei geteilt. Und dann heißt es auch, dass Gott immer derselbe ist. In Maleachi 3, Vers 6 und Hebräer 13, Vers 8, nur als Schriftstelle, ich lese die jetzt nicht, heißt es, dass Gott und auch sein Sohn Jesus Christus immer derselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, er ändert sich nie. Er ist immer gut, immer Liebe, immer Licht. Egal, wie sich diese Welt verändert oder wie sich die Dinge um uns herum verändern, wir können darauf vertrauen, dass Gott beständig ist. Um was geht es aber dann in Jesaja 45, Vers 7? Hier geht es nicht etwa um die Erschaffung der Finsternis und des Bösen durch Gott, sondern um das Heil und das Unheil, das die Völker erleben. In diesem ganzen Abschnitt, und das ist eben der Zusammenhang, Gott ließ durch Nebukadnezar über das Volk Israel Unheil kommen, Finsternis. Danach aber durch Kyros Unheil, wiederum Finsternis über Babel. Aber Heil, also Licht, über Israel. Und so lenkt er bis heute die Völkergeschichte und wir dürfen alles aus seiner Hand nehmen. Dabei aber wissen, alles kommt von Gott, aber nicht alles aus dem Herzen seiner Liebe. Eine Aussage von Arthur Muhl. Und da möchte ich nur als Stichwort mal anregen, der geheime und der geoffenbarte Wille Gottes. Das ist auch ein Schlüssel zum Verständnis scheinbar widersprüchlicher Verhältnisse oder eines Verhaltens von Gott. Nach dem Ratschluss seines Willens nämlich wirkt Gott alles. Warum? Weil beim Ausführen des Ratschlusses auch unerlöste Geschöpfe mitwirken dürfen und sie dürfen zeigen, was sie können. Das sehen wir ganz deutlich bei Hiob, wie Satan mitwirkt. Und der Hiob, der drückt es dann so aus in Hiob 2, Vers 10, als seine Frau ihm letztlich ja, sagt, sag Gott ab und stirb. Du redest, wie ein törichtes Weib redet. Haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also der Hiob hat alles aus der Hand Gottes genommen, obwohl wir wissen, dass der Satan maßgeblich daran beteiligt war. Ratschluss seines Willens. Daneben gibt es den Wohlgefallen seines Willens. Und da geschieht nur das, was ihm gefällt, was aus seinem Herzen kommt, was er sich vorgenommen hat. Wir denken hier an Sohnschaft, Gnade und Heil. Und letztendlich verwirklicht Gott das Geheimnis seines Willens. Und das ist, dass Gottes Licht und Liebe siegen werden. Nichts wird in der Finsternis bleiben. Daher ist es tröstlich zu wissen, dass auch alles Schlimme, alles Unheil, die ganze Finsternis dieser Welt unter Gottes Allmacht steht, dass er alles steuert und Gottlob begrenzt. Auch beim Hiob sehen wir das. Er setzt die Grenzen. Alles macht er seinen Plänen dienstbar, denn seine Retterliebe soll einmal im ganzen Kosmos den Sieg davontragen. Also erster Punkt, der Zusammenhang ist wichtig. Zweitens, der Kontrast zwischen Licht und Finsternis ist ausschlaggebend, um beides voneinander unterscheiden zu können. Unser Thema heißt ja, das Licht leuchtet in der Finsternis. Es heißt ja nicht, das Licht leuchtet im Licht. Und jetzt stellt euch einmal vor, ich wäre der beste und begabteste Maler der Welt. Und ich würde ein Bild malen mit weißer Farbe auf einer weißen Leinwand. Dann könnte ich noch so künstlerisch vollkommen und in herrlicher Perfektion dieses Bild malen. Es würde keiner erkennen. Nicht einer würde die Herrlichkeit dieser Bilder wahrnehmen, sondern nur kopfschüttelnd abwinken. Ich weiß gar nicht, was an einer weißen Leinwand so besonders wäre. Würde ich auf diese Leinwand schreiben, Jesus Christus ist der Heiland. Ja, er ist auf die Welt gekommen. Es würde keiner lesen können. Was fehlt, ist der Kontrast. Eine Kerze zündet man nicht im gleißenden Tageslicht an, sondern nur, wenn man Licht benötigt. Wie soll Gott denn sein Licht und Leben und seine Liebe erkennbar machen, wenn es keinen Kontrast gibt? Je dunkler die Finsternis, desto heller das Licht. Insofern schafft Gott nicht Finsternis aus sich heraus, sondern Finsternis entsteht, indem er sein Licht verbirgt. Wenn er sein Licht zurückzieht, außerhalb von Gott und außerhalb der Gemeinschaft mit ihm, ist Finsternis Abwesenheit von Licht, aber in ihm ist Licht. Gott verbirgt sein Licht und es wird finster. Wann wird es denn notwendig, dass Gott sein Licht verbirgt? Immer dann, wenn Sünde, das ist Zielverfehlung, mit im Spiel ist und die Gemeinschaft mit dem Vater der Lichter, wie wir vorhin gelesen haben, nicht mehr möglich sein kann. Somit ist Finsternis eine Folge der Sünde. Und damit einher folgt als Lohn der Sünde der Tod und damit die absolute Trennung von Leben und Licht. Sünde und Tod sind Finsternis. Ja, und davon lesen wir gleich am Anfang der Bibel. 1. Mose 1,1 hatte ich vorhin, wie Gott und der Sohn diese Lichtswelt geschaffen haben. Und gleich im 2. Vers heißt es, und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Frage, war Gott das? War Gott ausschlaggebend für diese Finsternis? Antwort, ja, natürlich war er das. Er wirkt ja alles. Die Finsternis kam aber nicht aus ihm, sondern sie war die Folge des notwendigen Gerichts über Hochmut, Unrecht, Gewalttat und Sünde, die im Himmel entstand. Und dieses Gericht riss die Erde mit in diese Finsternis. Das Herz der Geschöpfe, die Gott richten musste, wurden verfinstert. Die Folge des Gerichtes war ebenfalls Finsternis. Denn das entspricht ja dem Charakter der Sünden des Todes. Finsternis ist der Charakter von Sünde und Tod. Und Gott kann nicht anders. Er muss Sünde korrigieren, damit das Geschöpf wieder auf das Ziel hin ausgerichtet wird. Ausgerichtet steckt auch das Wort Gericht drin. Sünde, Zielverfehlung und Gott korrigiert wieder auf das Ziel hin. Andernfalls würde das Geschöpf in seiner Verirrung im Tod bleiben. Und es ist nicht Sinn und Zweck von Gottes Schöpfungsabsicht gewesen. Sinn und Zweck der Schöpfung ist es, das Ziel zu erreichen, ans Ziel zu kommen und im Licht des Zieles den Schöpfer zu verherrlichen. Und damit haben wir Finsternis als Folge der Sünde, darauf folgt das Gericht, was wiederum Finsternis bewirkt, und gleichzeitig ist die Finsternis selbst das Gericht. Also wir merken, wie das zusammenhängt. Es ist schrecklich, in Finsternis bleiben zu müssen. Denken wir nochmal an den Jona. 3 Tage und 3 Nächte. Und noch viel schlimmer ist es, wenn man sogar Gefallen findet an der Finsternis. Und da habe ich einen bekannten Vers gefunden, der aber im Anschluss an diesen Vers dieses Gericht beschrieben wird. Johannes 3, Abvers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Er hat seinen Sohn in diese Welt gegeben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzig gezeugten Sohnes Gottes. Also der Unglaube selbst ist schon Gericht. Und Unglaube, Sünde und Tod, Finsternis. Und dann heißt es, darin besteht aber das Gericht, dass das Licht, Jesus Christus, in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Das ist die Logik dieser Welt. Kriminelle Energie wird nachts ausgelebt. Die des Nachts sind betrunken, nicht des Tages. Also rein, wenn man mal in die Welt hineinschaut, läuft es nach diesem Prinzip ab. Und wer was zu verbergen hat, der ist nachts unterwegs und nicht am hellen, lichten Tag. Auf diesem Hintergrund der Finsternis als Gericht, also Finsternis als Werkzeug in der Hand Gottes, als Gericht zur Zielausrichtung, diese Finsternis kann erst Gottes Rettungshandeln überhaupt in seiner kraftvollen Strahlkraft abbilden. Also es geht um diesen Kontrast. Hier leuchtet seine Rettertat umso heller auf. Er ist derjenige, der auf diesem Hintergrund diesen Kosmos und die Welt, diese ganze Schöpfung rettet. Er malt nun auf dieser schwarzen Leinwand, um wieder in dem Bild des Malers hineinzukommen, sein Bild der Heilsgeschichte mit hellen und leuchtenden Farben. Dazu setzt er in die erste Finsternis sein leuchtendes Weiß. In 1. Mose 1, Vers 3 spricht er, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Jetzt muss ich einen kurzen Ausflug machen in die Farbenlehre. Was sind denn die Farben des Lichtes? Kriegt ihr es zusammen? Man sagt auch Spektralfarben. Denken wir an den Regenbogen.
Rot, Grün, Gelb, Orange, Blau.
Ja, in der richtigen Reihenfolge, aber es haben noch ein paar gefehlt. Aber mit Rot geht's los. Wenn man an das Spektrum denkt, Rot, Infrarot ist das, was wir nicht mehr sehen können. Das heißt, das erste Sichtbare ist das Rot. Dann Orange, Gelb, Grün, Blau. Dann gibt es ein ganz dunkles Blau, Indigo und Violett. Das ist das Letzte und dann geht es in den unsichtbaren Bereich Ultraviolett. Die Farben des Regenbogens. Und wir haben hier Farben des Lichtes. Und jetzt meine Frage, welche Farbe entsteht, wenn man die Grundfarben, Rot, Blau und Gelb, denn Orange, Violett oder auch Grün sind ja bereits Mischfarben, wenn man die Grundfarben Rot, Blau und Gelb als Licht mischt, ja, dann kommt Weiß raus. Wenn man Farben, die also etwas abdecken sollen, mischt, dann wird es braun oder sogar schwarz. Aber wenn man die Farben als Licht mischt, entsteht Weiß. Ein wunderbares Bild, wie im Licht Gottes das Weiß enthalten ist und wie das in den Farben wiedergespiegelt wird. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Es war sein klares, weißes Licht auf dem Schwarz der Finsternis. Und Gott nannte, und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Wir haben hier das Erste, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und es ist nicht die Sonne, sondern es ist das Licht Gottes. Die Gestirne und die Sonne, Mond und eben die Gestirne am Firmament als Lichter für Tag und Nacht, die hat Gott erst am vierten Wiederherstellungstag eingesetzt. Gott sah, dass das Licht gut war. Und wir wissen, dass der Einzige, der gut ist, Gott ist. Also sein Licht ist daher auch gut. Das war der zweite Punkt, der Kontrast zwischen Licht und Finsternis. Der dritte Punkt, das Licht und die Finsternis werden ihrem Platz zugeordnet. Und interessant ist doch in dieser Mosestelle, dass Gott die Finsternis bestehen ließ. Er hat die Finsternis nicht vollständig ausgetilgt, sondern hat sie in ihrer Beschaffenheit weiterhin existieren lassen. Und daher musste er das Licht von der Finsternis scheiden, denn das Licht hätte die Finsternis vollständig vertilgt. Er schied also Licht von der Finsternis. Und durch diese Scheidung wurde es eben oder war es möglich, dass eben Licht und Finsternis weiterhin bestehen konnten. Es wird aber auch deutlich, dass zum einen Gott die Finsternis noch gebrauchen wird oder noch gebrauchen muss. Sie hat also noch einen Zweck. Sonst hätte er sie nicht gelassen. Gott macht nichts Sinnloses und auch nichts Unnützes. Und zum anderen eben, dass diese Finsternis gleichzeitig nicht neben Licht existieren kann, sondern durch diese Scheidung eben dann eben für Gott noch zur Verfügung stand. Das heißt ja, und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes 1, Vers 5. Also Licht und Finsternis sind nicht vereinbar, sind zwei Gegensätze, die gleichzeitig nicht existieren können, wenn Gott nicht geschieden hätte. Schumacher ergänzt hier noch, die Finsternis hat das Licht nicht wahrgenommen, ergriffen oder sich zu eigen gemacht. Und auch Paulus fragt im 2. Korintherbrief, was für eine Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Antwort natürlich, keine, überhaupt keine, nicht ein bisschen. Also es gibt auch keine Vermischung. Es gibt nur diese Übergänge, die wir kennen von Tag und Nacht, ja, Morgengrauen und dann auch am Abend, wenn es dämmert. Aber Licht und Finsternis selbst können sich nicht vermischen. Daher, aus dieser Unordnung, die hier ganz am Anfang eben uns gezeigt wird, die bezeichnet wird als dieses Durcheinander und Chaos, stellt Gott wieder eine Ordnung her. Er ordnet dem Licht den Bereich zu und der Finsternis. Und dann finden wir in Hiob 38 eine von diesen vielen Fragen, die Gott dem Hiob gestellt hat, die sich auch auf das Licht und die Finsternis beziehen. Hiob 38, 19 und 20. Da fragt er nämlich, welches ist der Weg zu den Wohnungen des Lichts? Und wo hat die Finsternis ihren Ort, dass du bis zu ihrer Grenze gelangen könntest und den Pfad zu ihrem Hause finden könntest? Und natürlich hat Hiob auf diese Frage Gottes keine Antwort. Und ich denke, wir Menschen können diese Frage auch nicht vollumfassend beantworten. Es ist eben Gott allein, der mit Licht und Finsternis umgehen kann, wie es ihm gefällt. Er bestimmt den Weg und den Platz. Er bestimmt die Grenzen und vor allem auch die Zeiten für Licht und Finsternis. So wissen wir aus Offenbarung 21, Vers 23, dass die Stadt, das neue Jerusalem, das Licht der Sonne und des Mondes nicht mehr benötigt, weil die Herrlichkeit Gottes sie erleuchtet hat und ihre Lampe ist das Lamm. Und dann lesen wir, dass die Nacht nicht mehr sein wird. Also hier ist dann die Finsternis aufgehoben. Gott bestimmt auch die Zeiten für Licht und Finsternis. Er weist den Platz an für Licht und Finsternis. Und der vierte Punkt, Finsternis ist bei Gott Licht. Mag für sich jetzt erstmal als Widerspruch klingen, aber in dieser Finsternis aus 1. Mose 1, Vers 2 schwebte der Geist Gottes über den Wassern. Und da hinein spricht Gott sein Lichtswort, es werde Licht, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Es leuchtet einfach auf. Das Licht Gottes muss also nicht erst von außen in die Finsternis hinein, sondern sie leuchtet aus der Finsternis. Einfach so, weil Gott es ausspricht. Wir hatten ja vorhin Finsternis als etwas, was Gott verdunkelt. Er muss sein Licht verdunkeln und er kann diese Verdeckung, diese Verdunkelung einfach wegnehmen. So ruft er das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Für ihn ist es ja da. Und für ihn ist das überhaupt kein Problem. Und damit wird klar, dass Gott Finsternis ganz anders sieht als wir. Und er kann mit Finsternis ganz anders umgehen wie wir. Sie ist Mittel zum Zweck und in seiner Hand ein Zeugnis. Ich habe die Bibelstelle gefunden aus Psalm 139, 11, Vers 12. Und wir kennen das aus der Jungschau- und Jugendzeit als Lied. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her. Also der Psalmist verwendet diese beiden Begriffe genau im verkehrten Sinn. Also er sagt, die Nacht um mich herum, die soll mir leuchten. Also er spricht und die Nacht werde das Licht um mich her. Jetzt aus Gottes Sicht, so würde auch Finsternis vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. David, der diesen Psalm geschrieben hat, der stellt in Vers 7 von diesem Psalm 139 die rhetorische Frage. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, also vor dem Geist Gottes? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und dann zählt er ja in diesem Psalm ganz verschiedene Möglichkeiten auf, sich vor Gott zu verbergen. Und egal, wo er sich verstecken wollen würde, Gott wäre immer da. Selbst wenn er sich im Scheol betten würde, also in der Finsternis bergen würde, so wäre der Herr doch da. Dann lesen wir in Daniel 2, Vers 22. Gott offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, nur er. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Und dann ein bekannter Vers noch aus 1. Korinther 4, Vers 5. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob zuteil werden von Gott. Ja, und mit diesen Versen offenbart uns Gott selbst, wie die wahren Machtverhältnisse von Licht und Finsternis sind. Finsternis kann Licht nicht erfassen, während in der Finsternis das Licht vorhanden, aber verborgen ist, aus der Sicht Gottes, verdeckt. Ähnlich wie eine Glühbirne im dunklen Raum vorhanden ist und an der Decke hängt, die nur darauf wartet, eben durch einen Lichtschalter eingeschaltet zu werden. Durch sein Wort nimmt er das Verborgensein zurück, offenbart sein Licht und es wird für uns hell. Erst jetzt, wenn er diese Verbergung wegnimmt, dann erkennen wir sein Licht. Er muss es wirken. Aus seiner Sicht aber ist alles Licht und er hat Einblick und Zugang zu allen Geschöpfen und zu allen Räumen und das zu jeder Zeit. Gott ist der Einzige. In ihm ist Licht ohne Begrenzung, unendlich außerhalb von Raum und Zeit. Also ihr merkt, das kann man fast nicht mit Worten beschreiben, was dieses Licht Gottes für eine Dimension hat und was es für ein Wesen hat. Es geht ja um die Merkmale, die Beschaffenheit des Lichtes Gottes. Ja, bei all diesen Betrachtungen über das Wesen von Licht und Finsternis und das geht im Grunde genommen gar nicht ohne, dass wir auch eben diese Finsternis immer wieder mal auch erwähnen und auch dessen Beschaffenheit uns anschauen, haben wir längst gemerkt, dass Licht und Finsternis weit mehr sind als nur ein Naturschauspiel oder ein regelmäßiger Ablauf von Tag und Nacht, ein Wechsel von Hell und Dunkel. Licht und Finsternis beschreibt weit darüber hinausgehend Machtverhältnisse, geistliche Kräfte. Denken wir nur an Epheser 6, heißt es ja von den Geistern, die werden bezeichnet als Weltbeherrscher der Finsternis, gegen denen ja unser Kampf ist. Es sind Charaktereigenschaften und Wesenszüge Gottes, eben Licht, wie auch Charaktereigenschaften und Wesenszüge seiner Geschöpfe, Finsternis. Es beschreibt auch den Zustand der Welt und die Prägung eines Zeitlaufes. Dazu möchte ich Jesaja 60, die ersten beiden Verse lesen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Zu wem spricht hier der Herr durch Jesaja? Zu seinem Volk Israel. Dein Thema, Thomas. Israel, das selbst im Dunkel lebt, aber in Jesaja 9, Vers 1 eine große Verheißung hat. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Ja, seit dem Sündenfall ist es in dieser Welt dunkel und finster geworden. Ist es im Kosmos dunkel. Dieser gefallene Kosmos wird daher auch von Fürsten und Mächten der Finsternis beherrscht und beeinflusst. Alles aber, was ich eben gerade erwähnt habe, läuft unter der Regie Gottes ab. Und daher ist es für ihn ein leichtes, wiederum sein, es werde Licht in diese Finsternis hineinzusprechen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und das ist das Evangelium von Weihnachten. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn als Licht in die Finsternis der Welt und es wurde hell, es wurde Tag, es wurde Licht. Und da haben wir ein zweites. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Jesus Christus ist das Licht, das in die Welt gekommen ist und mit ihm ist auch das verheißene Licht zu seinem Volk Israel gekommen. Die Verheißung hier aus Jesaja 60 und Vers 9. Das ist ja die frohe Botschaft des Engels bei den Hirten auf dem Feld, der von der Herrlichkeit Gottes umleuchtet war. Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und diese Verkündigung ist auch mit Licht umrandet gewesen. Und wir wissen, dass dieser Heiland und Retter für Israel darüber hinaus auch der Heiland und Retter der ganzen Schöpfung geworden ist, der ganzen dunklen, verfinsterten Schöpfung geworden ist. Ja, und wir denken ja gerade in diesen Tagen besonders an die Geburt Jesu Christi in Bethlehem, wie er als Mensch auf diese dunkle Erde gekommen ist und schauen auf ein neugeborenes, kleines, hilfloses Kind in einer Krippe liegen. Aber was sehen wir da? Sehen wir da nur ein kleines Kind? Sein Stern ist aufgegangen und hat die Weisen aus dem Morgenland zum Licht geführt. Sie sind ja letztlich dann bei Jesus im Stall auch angekommen. Die Hirten kamen zu dem Licht und priesen und lobten Gott. Gott selbst ist es, der auf der Erde Licht gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Das dürfen wir in dem kleinen Kindlein sehen. Und wenn wir nun alles, was ich eben über das Wesen des Lichtes Gottes versucht habe, eben aufzuzählen oder zu beschreiben, dann dürfen wir all das auch im Angesicht Jesu sehen, bereits in diesem kleinen Kind erkennen. Das kann natürlich nur der Heilige Geist einem aufschließen. Denn Gott hat alles in seinen Sohn hineingelegt. Er hat in ihn hineingelegt. Er ist das Licht Gottes, das in den Kosmos gekommen ist. Jesus Christus, er ist das Licht und keine Finsternis ist in ihm. Er ist ohne Sünde. Die Finsternis kann ihn nicht erfassen. Und wir wissen, wie massiv die Finsternis ihn seit seiner Geburt verfolgt hat. Er ist ja das Licht des Kosmos. Kindermord durch Herodes, Satan selbst in der Versuchung, die bösen Absichten der religiösen Juden, Judas, dem Satan ins Herz gefahren ist, bis hin zur Stunde der Finsternis im Garten Gethsemane. Und letztendlich die geballteste Zusammenrottung der Finsternis mit all ihren Kräften in der Stunde der Kreuzigung. Die Finsternis hat immer das Licht verfolgt. In Matthäus 27, Vers 45 lesen wir, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Das war kurz bevor Jesus dann am Kreuz verstorben ist. Auch hier wird die Finsternis präsent. Warum? Weil Gott das Licht, sein Licht, kurz zurückgezogen hat und die Stunde der Finsternis war gekommen, sagt Jesus selbst. Er ist das Licht, das in den Kosmos gekommen ist und hing nun am Kreuz. Und obwohl es Finsternis oder finster geworden ist, ist er das Licht geblieben. Es hat sich ja deshalb nicht verändert. Gott musste sein Licht jedoch für kurze Zeit verbergen. Und deswegen hat er sich auch von dem Licht des Kosmos zurückgezogen. Die Fürsten und Mächte dieser Welt haben es nicht erfasst. Hätten sie es erfasst, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. So aber gelangt das Licht des Kosmos, verhüllt als zur Sünde gemachte Finsternis in den Tod. Dort erfüllt sich unser Thema. Das Licht leuchtet in der Finsternis als drittes im absoluten Vollsinn. Als nämlich der Vater durch seine Herrlichkeit, und denken wir bei Herrlichkeit immer an diese Lichtsausstrahlung, die Verhüllung seines Lichtes wegnimmt, indem er ihn aus den Toten auferweckte, leuchtete das einzig wahre Licht in der dunkelsten Finsternis. Und darum bittet Paulus, das ist ihm ja geoffenbart worden, darum bittet Paulus, dass das doch von den Gläubigen erkannt wird. Ich lese dazu Epheser 1, 18 bis 20. Epheser 1, 18 bis 20. Er, nämlich Gott, erleuchtet die Augen eures Herzens. Auch hier wieder müssen wir Licht bekommen, damit ihr wisst, jetzt lasse ich einen Teil aus, damit ihr wisst, welches auch die überwältigende Größe seiner Vermögenskraft an uns sei, die wir glauben, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er nämlich in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hier wird eine vierfache Kraft Gottes wirksam, eine vierfache Kraftwirkung seiner Kraft und seines Lichtes, seines Lebens. Es wird in eindrucksvoller Weise beschrieben, wie diese Kräfte wirksam wurden und Jesus aus den Toten auferweckt haben. In Galater 4, 4 lesen wir, dass es die Herrlichkeit, Lichtsausstrahlung des Vaters war. Und ich glaube, als die Herrlichkeit des Vaters, das lesen wir in Römer 6, Vers 4, ihn aus den Toten auferweckte, wurde es Licht im Totenreich. Evangelium wurde verkündigt. Die Schlüssel wurden abgenommen. Die Finsternis wurde entmachtet und die Gefängnistüren öffneten sich. Und jeder, der aus dieser Finsternis zum Licht gekommen ist, muss nicht mehr in die Finsternis. Was ist das für ein Grund, unserem Vater, der Lichter, zu danken und ihn zu preisen? Dann hat Gott in seinen Sohn hineingelegt, das Leben, das wahre Gottesleben. Er ist die Verheißung auf den Tag hin, bis alle Finsternis und Dunkelheit verschlungen ist. Er ist die Hoffnung und die Erwartung. Licht ist immer verbunden mit Hoffnung. Er ist der größte Kontrast zur Finsternis. Ganz hell, das hat der Apostel Paulus in eindrucksvoller Weise erfahren. Und ich denke, heller wäre es nicht gegangen, als ihm der Herr vor Damaskus erschien. Kurz, noch ein bisschen heller vielleicht und der Mensch hätte es nicht überlebt. Kein Mensch kann ja in dieses Licht hineinsehen. Er, Jesus Christus, ist die Garantie der Bürge und der Erlöser. Er ist das Wort Gottes, es werde Licht. Und er ist das Ziel, die Herrlichkeit Gottes im vollkommenen, ewigen Licht. Ja, und all das dürfen wir bereits in dem kleinen Kind in der Krippe sehen und erkennen. Und dann komme ich noch zu einem letzten, vierten. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Das erste Licht leuchtet in der Finsternis war die Wiederherstellung der Schöpfung aus Finsternis. Das zweite Licht leuchtet in der Finsternis war das Kind Jesus in der Krippe als verheißenes Licht für Israel und als Licht der Welt zur Erlösung aus Finsternis. Das dritte Licht leuchtet in der Finsternis als absoluter Wendepunkt in der Unheilsgeschichte der Finsternis hin zur Heilsgeschichte im Licht. Und das vierte Licht leuchtet in der Finsternis als ganz persönliches Licht zur Neuwerdung aus Finsternis. Und jetzt muss natürlich ein Vers kommen, den ihr alle kennt. Wer kann sich denken, welcher Vers das ist? Es liegt auf der Hand, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der da sprach, aus Finsternis leuchte Licht, der ist in unseren Herzen aufgeleuchtet oder hat es Licht werden lassen, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Der ganze Vers ist voll mit Lichtsbegriffen. Ja, Herzen aufgeleuchtet, Licht werden lassen, Lichtglanz, Erkenntnis. Zur Erkenntnis braucht man Lichtherrlichkeit, Lichtsausstrahlung Gottes. Er selbst ist das Licht im Angesicht Jesu Christi. Nach Kreuz und Auferstehung ist es nun möglich, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist in einem Menschenherzen Licht macht, sein göttliches Licht aufstrahlen lässt. Und es ist auch dringend notwendig, denn so wie es in der Welt aussieht, sieht es auch in den Herzen der Menschen aus, von Natur aus. Und all das, was das beinhaltet, dass er in einem Menschenherzen Licht macht, können wir jetzt von den Dingen, die ich gerade genannt habe, übertragen. Diese ganze Kraft steckt damit drinnen. Er macht Licht in den dunklen Herzen der Menschen. Und wer sich selbst erkennt und erkennt, in meinem Herzen ist nur Finsternis, der hat ja bereits Licht bekommen, sonst könnte er es gar nicht erkennen. Wer das erkennt, hat bereits das göttliche Licht in sich. Andernfalls könnte er es nicht in seinem eigenen Herzen erkennen. Das ungläubige und verfinsterte Herz kann immer nur das Böse und das Schlechte des anderen, dem anderen vorhalten. Das finden wir in der Welt zu Genüge, dass die Anklagen gegen andere vorgetragen werden, weil man nicht in der Lage ist, die eigene Finsternis eben zu erkennen. Er selbst aber, also der Ungläubige, er selbst aber sieht sich selbst nicht als so schlimm an und im schlimmsten Fall sieht er sich sogar selbst als gerecht an. Also was für ein Geschenk, wenn Gott in unseren Herzen Licht macht und er einfach sein, es werde Licht, in die Finsternis unserer Herzen hineinspricht. Und was passiert dann? Es wird Licht. Für uns das größte Wunder, wenn wir das erkennen. Und für ihn ein Lichtstrahl seiner Liebe und Barmherzigkeit. Dieses göttliche Licht in unseren Herzen hat die vierfache Kraft Gottes des neuen und unvergänglichen Lebens. Seine Herrlichkeit, mit der er eben auch seinen Sohn aus der tiefsten Finsternis heraus auferweckt hat, wird in unsere Herzen hineingelegt. Und damit möchte ich schließen, und zwar mit drei Bibelversen, mit drei Aussagen, von vielen Aussagen, die nun für diese Lichtträger was nun für diese Lichtträger gilt. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Und Kolosser 1, 13. Gott hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wir dürfen hier unter Reich sehr wohl auch den Begriff Reich des Lichtes, Lichtsreich des Sohnes seiner Liebe einsetzen. Ja, ihr Lieben, damit wird Licht leuchtet in der Finsternis zur Frohbotschaft, zur Freudenbotschaft, zum Evangelium. Und möge es der Herr schenken, dass wir es immer mehr erfassen, dass wir es erfassen und darin zum Zeugnis seines Lichtes werden, zu seiner Verherrlichung. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir von Herzen danken. Von Herzen, weil du Licht gemacht hast in unseren Herzen und wir dich erkennen, wie du wirklich bist. Und dass du Licht bist, das so lebensnotwendig ist. Ja, dass das Licht, das das Leben in sich beinhaltet, dass du dieses Licht geworden bist für diese ganze Schöpfung. Und dass wir es jetzt eben schon erfassen dürfen. Wir können es durch den Heiligen Geist erfassen. Schenk's doch, dass wir auch darin wandeln. Dass wir ein Zeugnis des Lichtes werden für die Menschen um uns her. Wir sehen die Dunkelheit in dieser Welt, wir sehen die Dinge, die geschehen und wir sehen auch, wie erlösungsbedürftig diese Finsternis, diese Welt des Dunkels ist und dürfen dir von Herzen danken, dass du auch diese Erlösung erwirkt hast am Kreuz auf Golgatha. Dazu bist du in diese Welt gekommen. Ja, und unser Herz ist voller Dankbarkeit, dass wir auch das großartige Ziel, auf das du hin alles neu ausrichten wirst, durch Gericht hingerichtet zu diesem Ziel, dieses großartige Ziel in Herrlichkeit, in einer nicht vorstellbaren Lichtsdimension sehen dürfen, erkennen dürfen mit unseren Herzensaugen, dass du, Herr Jesus Christus, als Licht in diesen Kosmos gekommen bist, um alles zu erleuchten, alles wieder zurückzuführen zum Vater in diese Gemeinschaft, in diese Lichtsgemeinschaft, in diese Herrlichkeit. Lass es doch auch an diesem Tag ja, einfach groß werden, dieses wunderbare Evangelium deines Lichtes. So wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken. Amen. Amen.